Also ich wünsche mir, dass die DIGAs auch den Verordner und den Therapeuten auch mit einbeziehen. Ich wünsche mir, dass allgemein digitale Angebote auch angemessen honoriert werden. Dann können wir auch die Kosten, die wir haben für Fortbildung, für Software finanzieren.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Wie ist die Lage der ambulanten Diabetologie in Deutschland? Wie verändert die Diabetestechnologie die Arbeit in den Praxen? Und ist der Fachkräftemangel auch in den Diabetes-Schwerpunktpraxen angekommen? Dr. Winfried Keuthage ist Inhaber einer diabetologischen Schwerpunktpraxis in Münster. In seiner Praxis arbeitet außer ihm ein Team aus Ärztinnen und zum Beispiel Diabetesberaterinnen und Ökotrophologinnen. Es gibt eine Fußambulanz und angeboten wird neben vielem anderem auch die Vor- und Nachsorge bei Adipositaschirurgie. Dr. Keuthage ist zudem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft niedergelassener diabetologisch tätiger Ärzte der DDG. Und wem der Name Keuthage darüber hinaus bekannt vorkommt? Dr. Keuthage ist auch der Autor von sehr erfolgreichen Büchern, in denen es darum geht, wie unter anderem Menschen mit Diabetes die guten Eigenschaften des Hafers für sich nutzen können. Heute wollen wir aber vor allem mit ihm über seine Tätigkeit in der eigenen Praxis und über sein Engagement in der niedergelassenen Diabetologie sprechen. Und auf den Hafer kommen wir vielleicht nochmal am Schluss zu sprechen oder auch in einer weiteren Folge. Mein Name ist Nicole Finkenauer und ich bin Redakteurin in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland. Konkret arbeite ich an der Diabetes-Zeitung und am Diabetes-Anker. Und wie gesagt, heute habe ich die Gelegenheit, mit einem erfahrenen, niedergelassenen Diabetologen zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Keuthage. Wie geht es Ihnen und wie ist Ihr Tag bis jetzt verlaufen?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die Sonne scheint in Münster, das ist nicht alltäglich und ich freue mich jetzt auf ein kurzweiliges Gespräch.
Dann würde ich zuerst gern mal so die Basics klären. Seit wann sind Sie denn eigentlich niedergelassen und was sind vielleicht auch die Gründe dafür, dass Sie sich niedergelassen haben?
Ja, ich bin seit über 20 Jahren jetzt niedergelassen in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis. Das war immer so mein Wunsch, auch Diabetologie, nachdem ich das in Bad Oeynhausen stationär gelernt habe, auch ambulant umzusetzen. Und dann kam auch recht früh dann auch der Wunsch hinzu, das zu ergänzen, zu erweitern um die Ernährungsmedizin, die Adipositas-Therapie. Und bei uns in der Praxis zum Beispiel findet dann also wenig hausärztliche Betreuung statt.
Also Ihre Praxis hat ja schon einige Besonderheiten, das kann man auch auf der Website sehen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Genau, also unsere Praxis ist auch viel mit neuen Techniken unterwegs. Wir haben die neuen Pumpen und IOD-Systemsensoren, haben wir immer zeitnah. Wir machen klinische Studien, auch mit Medizinprodukten, aber auch mit neuen Medikamenten, auch teilweise Phase 2, Phase 3 Studien. Ja, und wir haben diesen Schwerpunkt in der Adipositas-Therapie. Bei uns arbeiten insbesondere auch zahlreiche Ernährungswissenschaftlerinnen, also Ökotrophologinnen, aber auch Diätassistenten. Und dadurch haben wir ja eigentlich eine sehr abwechslungsreiche und sehr spannende Tätigkeit auch für die Mitarbeiter.
Und ist es nicht ungewöhnlich, dass Sie in Ihrer Praxis auch klinische Studien durchführen?
Ja, tatsächlich, so ungewöhnlich ist es gar nicht, denn was viele vielleicht nicht wissen oder ahnen, die Diabetesstudien finden überwiegend in der Niederlassung statt. Das liegt einfach auch daran, weil bei uns die Patienten ja regelmäßig vorstellen und in Krankenhäusern ja die Diabetologie immer mehr abgebaut wird. Es gibt auch immer weniger Lehrstühle für Diabetologie. Das heißt, selbst eine Universitätsklinik hat in der Regel nicht die Ambulanz und nicht den Patientenstamm, um dann auch klinische Studien durchzuführen. Die können das natürlich, aber die haben nicht Zugriff oder haben nicht so den Kontakt zu den Patienten. Und gerade die enge Patientenbindung, die uns ja auszeichnet, ähnlich wie in der Hausarztpraxis. Ich betreue die Patienten jetzt wirklich teilweise seit 20 Jahren kontinuierlich. Jedes Quartal sehe ich die. Und da ist natürlich eine ganz starke Bindung und Vertrauen entstanden, wechselseitig. Und wir kennen unsere Patienten sehr gut. Und und auch die Mitarbeiter haben eine sehr enge Bindung. Und deswegen sind unsere Patienten in den klinischen Studien auch eben erstmal sehr gut ausgesucht und sind sehr gut zu führen, weil die kommen sowieso zu uns, weil sie eben die Betreuung und die menschliche Nähe schätzen. Und das ist sehr wichtig, dass in einer klinischen Studie die Compliance hoch ist und die Motivation sich nicht nur vielleicht daraus nährt, dass man hofft, in der Währunggruppe zu sein, sondern dass man auch, wenn man dann merkt, unweigerlich manchmal, Da ist möglicherweise die Placebo-Gabe der Fall, dass der Patient trotzdem uns treu bleibt und weiterhin die Visiten wahrnimmt. Und deswegen ist auch die Compliance hier sehr gut, die Adhärenz der Patienten und letztendlich auch die Datenqualität.
Also die Schwerpunktpraxen spielen da schon eine wichtige Rolle. Und Sie haben ja auch gesagt, dass in den Krankenhäusern die Diabetologie einen immer schwereren Stand hat. Lehrstühle wurden abgebaut in den letzten Jahren, also ist eher schwierig. Wie ist es denn bei den diabetologischen Schwerpunktpraxen? Gibt es aus Ihrer Sicht genug Schwerpunktpraxen oder könnten das durchaus auch ein paar mehr sein, um eine gute Versorgung zu gewährleisten?
Also einmal gibt es ja große regionale Unterschiede. Das liegt daran, dass bei uns die Honorierung in der Regel mit DMP-Verträgen in Verbindung stehen und regional KV-spezifisch abgeschlossen werden. Insofern ist die Landschaft in Deutschland sehr inhomogen. Da, wo gute Verträge bestehen, ist in der Regel auch die Dichte an Diabetes-Schwerpunktpraxen hoch. Aber da, wo wir grundsätzlich Ärztemangel haben, wo auch Hausärztemangel ist, geht das quasi einher auch mit einem Mangel an Diabetologen. Und ähnlich wie bei den Hausärzten gilt auch für die Diabetologen, da schätzt man so ganz grob, dass jeder Zweite in das Alter kommt, dass er eigentlich in Ruhestand gehen müsste in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, der Mangel an Diabetologen, der jetzt in ländlichen Gebieten teilweise jetzt schon vorherrscht, der wird sich definitiv verstärken. Und wir müssen befürchten, weil auch aus den Krankenhäusern ja fast keine Diabetologen nachkommen, weil das eher etwas ist, was im niedergelassenen Bereich passieren kann und sollte, die Weiterbildung Diabetologie, dass wir da auf auch einen großen Mangel an Diabetologen hinsteuern in Zukunft, ja.
Und das ist jetzt so ein Problem, das Sie schildern. Was treibt denn Sie und vielleicht auch Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Schwerpunktpraxen sonst noch um? Was wäre vielleicht noch verbesserungsbedürftig oder wo gibt's einfach Handlungsbedarf?
Naja, wenn wir da anknüpfen und wir feststellen, naja, eine flächendeckende Versorgung ist auch in ländlichen Gebieten gar nicht zu erwarten, dann spielen natürlich die Themen Digitalisierung, Telemedizin eine immer größere Rolle. Und da gibt es inzwischen ja schon technische Lösungen, die werden ja immer besser und auch das, was wir jetzt hier heute machen, da sieht man, Dinge gehen auch gut online. Allerdings müssen wir auch in die Lage kommen, dass das auch rechtlich anerkannt ist, auch abrechenbar ist. Das heißt, die Online-Schulungen, die natürlich entsprechend auch evaluiert sein sollten, aber letztendlich sollten sie auch abrechenbar sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben da auch weitere Forschung erfolgt und dass aber auch die Kostenträger das erkennen, dass wir eine Kombination brauchen. Wir brauchen weiterhin natürlich die Schwerpunktpraxen in Präsenz und die meisten Patienten wollen uns auch weiterhin besuchen. Aber mittel- und langfristig ist der Weg sicherlich, dass man auch ergänzend, additiv auch online-basierte Betreuung anbieten darf und das auch angemessen honoriert bekommt.
Herr Dr. Keuthag, jetzt sind Sie ja selbst niedergelassen, aber Sie haben sicher auch eine Meinung oder auch Eindrücke aus der stationären Diabetologie. Wie ist denn da im Moment die Situation in Deutschland einzuschätzen?
Also da ist eine ganz wichtige Frage, denn wir niedergelassenen Diabetologen, wir können vieles stemmen und vieles abfangen, aber ohne die stationäre Diabetologie geht es nicht. Und sie ist so wichtig, zum Beispiel bei der Versorgung des diabetischen Fußsyndroms. Und bereits jetzt ist es schwierig, für die Kollegen in den Krankenhäusern gute Diabetologie zu machen, aufgrund der Honorierung unter anderem und der Strukturen und der Fachkräfte. Und jetzt ist eben in der Politik ja geplant, sozusagen die Diabetologie, das im stationären Bereich, das Arbeiten noch weiter zu erschweren. Die Anforderungen werden erhöht, Stichwort 2 Endokrinologen pro Einrichtung. Und da sind wir auch als Niedergelassene sehr besorgt, dass wir noch weniger stationäre Diabetologie in Zukunft haben oder dass sie ganz verschwindet in Deutschland. Das ist eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge sehen und wir hoffen, dass die Politik da gegensteuert und dass wir weiterhin wirklich gute und kompetente Kliniken auch in unserer Nähe haben, jeweils auch für den Patienten einigermaßen wohnortnah. Und da hoffen wir, dass die Politik da entsprechend das auch hört und sieht.
Ich frage mal nach dem Fachkräftemangel. Betrifft der Sie auch? Also haben Sie Schwierigkeiten, nicht ärztliche Fachkräfte zu bekommen, wie Diabetesberaterinnen oder Assistentinnen? Oder wie ist es auch, wenn Sie jetzt neues ärztliches Personal einstellen müssten oder wollen? Gibt es da auch Probleme? Also sehen Sie das schon, einen Fachkräftemangel in Ihrem Gebiet?
Ja gut, also ich bin ja zum Glück hier im schönen Münster und das hat eine hohe Attraktivität auch für die Fachkräfte. hier ist die Universität, große medizinische Fakultät, hier sind zwei Diätassistentinnen-Schulen, hier ist die Fachhochschule Ökotrophologie, da habe ich auch einen Lehrauftrag seit vielen, vielen Jahren und deswegen habe ich es relativ gut. Auch medizinische Fachangestellte findet man in Münster, aber sicherlich ist der Bedarf bei uns in der Praxis sehr, sehr hoch an Fachleuten und deswegen bin ich so dankbar, dass ich über meine Lehrtätigkeit auch viele Ökotrophologie-Studenten hier in der Praxis habe und auch viele meiner Mitarbeiter aus diesem Bereich kommen. Die sind hoch motiviert, eben Ernährungsmedizin und Diabetologie zu erlernen oder eben anzubieten. Und auch die Diätassistenten ist ein fantastischer Beruf. Und ich kann also wirklich jeden der Kollegen, die, denen es ja mehr oder weniger ähnlich gehen wird, dass man eben medizinische Fachangestellte einfach sucht und auch als Ergänzung oder als Alternative auch empfehlen. Schauen Sie sich da auf dem Arbeitsmarkt mal um. Da sind ganz tolle, hochmotivierte, potenzielle Mitarbeiterinnen, die tatsächlich sonst nicht immer so einen adäquaten Arbeitsplatz finden wie bei uns.
Aber sind Sie da einfach noch in der glücklichen Lage in Münster, wenn ich das richtig raushöre? Und wie sieht's denn beim ärztlichen Personal aus? Also wenn Sie da jemanden Neuen suchen, ist das eine andere Situation?
Ja, also Gleiches gilt auch für Ärzte und Ärztinnen. Natürlich wünscht man sich da auch Unterstützung. Und auch da habe ich den Vorteil, in Münster zu sein. Und auch die Weiterbildung für Allgemeinmedizin kann ich anbieten, die auch gefördert wird von den örtlichen KVen. Aber auch die Weiterbildung Diabetologie, sowohl über das DDG-Curriculum als auch über die Ärztekammer. Und dann habe ich eben auch die Weiterbildungsermächtigung für Ernährungsmedizin und dadurch ist die Praxis sehr attraktiv für potenzielle Mitarbeiterinnen und Ärztinnen und Ärzte. Und ja, tatsächlich habe ich da eigentlich eine ganz gute Situation, aber gute Leute kann man nicht genug haben, sage ich immer.
Und wenn Sie jetzt mal so in die nähere Umgebung gucken, oder Sie haben ja auch Kontakte darüber hinaus, wie ist das so, wenn jemand zum Beispiel auch einen Praxisnachfolger, eine Praxisnachfolgerin sucht? Ist das schwierig? Gibt es gewisse Vorbehalte von jungen Ärztinnen und Ärzten, sich niederzulassen?
Naja, wenn man Weiterbildung anbietet und dort interessierte Kolleginnen hat, da hat man natürlich die beste Möglichkeit, auch mögliche Praxispartner oder Nachfolger zu finden. Aber allgemein kann man sagen, haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so an die Praxisabgabe denken, da Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden. Und inzwischen bieten sich da auch Unternehmen an, also betriebswirtschaftlich ausgerichtete Ketten. Die haben sich jetzt ja teilweise auf Kardiologen oder auch, da gibt es für Augenärzte auch viel, was man hört. Aber ich weiß auch von Kollegen, die da im Gesprächen sind oder auch schon abgegeben haben an solche Unternehmen, dann das Ganze zu einem MVZ wandeln. Und das scheint im Moment auch ein Trend, der in der Diabetologie ankommt. Und das ist für manche Kollegen, die sonst einfach die Praxis abschließen müssten, häufig jetzt die einzige Möglichkeit, die Praxis dann wirklich in gute Hände weiterzugeben. Man kann sich auch selber dann anstellen lassen, kann die Praxis dann als angestellter Arzt fortführen. Und insgesamt gibt es ja den Trend, aber das ist überall in allen Bereichen der ärztlichen Niederlassung, dass die Tendenz ist, sich anstellen zu lassen und dass immer weniger Kolleginnen und Kollegen eben bereit sind, auch das Unternehmerische und den Aufwand und auch das Risiko zu tragen, ein eigenes Unternehmen selbstständig zu führen.
Also dann kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf den Praxisalltag zu sprechen. Und eine Aufgabe, die ja wohl alle Diabetes-Teams beschäftigt, ist die Diabetes-Technologie. Die macht ja für Patientinnen und Patienten vieles einfacher. Wie ist es dann für die Diabetes-Teams? Wird für die auch einiges einfacher durch die neue Technologie oder kommen da eben auch neue Aufgaben und neue Zuständigkeiten und vielleicht auch neue Probleme auf die Teams zu oder sind auch schon da natürlich?
Also was sicherlich zweifelsfrei ist, es ist anders und es wird anders. Es wird sicherlich auch nicht einfacher, aber ich finde, es wird vieles besser, insbesondere die Versorgung unserer Patienten wird besser. Wir haben ja einen Riesensprung gesehen durch die Einführung der CGM-Systeme, die flächendeckend ja einer großen Zahl von Patienten zur Verfügung steht, relativ schlagartig. Und da haben wir eben diese Verbesserung in der Versorgung durch die CGM-Systeme gesehen. Und jetzt haben wir wieder seit etwa 4 Jahren diesen Quantensprung durch die Hybrid-AED-Systeme und da erleben wir eben, dass immer mehr Patienten damit sehr gut klarkommen, auch wo wir vielleicht zu Beginn nicht mit gerechnet hatten. Also da sehen wir auch mal eine Qualitätsverbesserung. So, Ihre Frage zielt darauf, wie wirkt sich das auf uns aus? Und das hat natürlich ja ganz erhebliche Auswirkungen, denn wir müssen uns ständig fortbilden. Es kommen so viele neue Systeme hinzu, die auch sehr, sehr ähnlich und dann auch wieder ganz anders sind. Und wir müssen uns auch mit den Softwaren beschäftigen. Das heißt, wir investieren in Software, sehr, wir investieren sehr viel in Zeit und Ausbildung und Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und für uns selber. Das Ergebnis dann, das macht richtig Spaß und manchmal oder oft ist ein Patient dann auch deutlich besser zufrieden, besser zu führen, bessere Ergebnisse, aber wir haben natürlich diese technischen Herausforderungen und das ist möglich, aber das ist ja auch leichter in der Struktur, die größer ist, so wie unsere Praxis, mit sehr vielen jungen Mitarbeiterinnen, die hoch motiviert und auch sehr technikaffin sind, dann geht das sehr gut. Aber es gibt natürlich auch Praxen, die anders aufgestellt sind und die vielleicht jetzt noch ein paar Jahre weitermachen möchten und dann die Pforten schließen. Für die ist es sehr schwer, in dieser Zeit alle technischen Herausforderungen zu meistern.
Denn es ist ja bestimmt auch nicht ganz ohne, immer technisch up-to-date zu bleiben. Wie schaffen Sie das denn in Ihrer Praxis mit Ihrem Team? Denn da ist dann doch auch Weiterbildung oft nötig, stelle ich mir vor.
Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir die Weiterbildung selber anbieten. Also zum Beispiel über die VDBD-Akademie bieten wir seit über 10 Jahren den zertifizierten Insulinpumpen und neuerdings auch AED-Trainer an. Und so sind wir per se schon mal gefordert. Wir machen auch viele klinische Studien, auch mit Medizinprodukten, haben auch da auch mit AED-Systemen schon Studien gemacht. Insofern wollen wir uns da stetig fortbilden und dadurch haben wir auch dann ja auch Patienten, die uns aufsuchen und davon profitieren. Also insofern ist das dann eine runde Sache und uns macht das wirklich sehr viel Spaß, uns immer wieder in neuen Aufgaben zu stellen.
Und recht neu sind ja auch noch die DiGA, die digitalen Gesundheitsanwendungen, wo es ja mittlerweile auch einige gibt, die sich direkt auf Diabetes beziehen. Wie gehen Sie denn damit in Ihrer Praxis um? Werden die von Ihnen oft verschrieben?
Jein, wir haben tatsächlich auch eine Anwendungsstudie, die auch mit einer Verordnung einhergeht für die Mebix-DiGA. Aber tatsächlich machen wir sonst klinische Studien, die Zulassungsstudien auch für DiGAs, die ja auch erwartet werden. Da haben wir jetzt mehrere DiGAs begleitet und insofern kennen wir uns mit denen sehr gut aus. Aber die DiGAs, die wirklich in der Verordnung sind, spielen jetzt bei uns persönlich dann eben gerade nicht so eine große Rolle. Und im Moment haben auch einige DiGAs immer noch, wie ich finde, diesen Nachteil, der ja vom Gesetzgeber gewollt war, dass die Verordner, die sonst Behandelnden gar nicht einbezogen sind in die Betreuung über die DiGA. Ich bin großer Freund der Digitalisierung. Ich habe damals eigene Apps entwickelt, die eben auch vorsahen, dass man über diese Medien auch eine Patientenbetreuung verbessert. Aber solange die Politik da ihre Vorgaben nicht ändert und DiGAs eben losgelöst ohne Therapeuten funktionieren sollen und gar nicht den Therapeuten mit einbeziehen dürfen, solange bin ich noch nicht glücklich und ich hoffe sehr, dass der Gesetzgeber da rangeht und dass wir dann die DiGAs in unsere Therapie einbauen können und sowohl die Präsenzbetreuung, aber auch die digitale Betreuung zum Beispiel über DiGAs kombinieren und da sehe ich die Zukunft.
Im Moment ist ja viel die Rede von Digitalisierung im Gesundheitswesen, also zumindest ist viel die Rede davon, sagen wir es mal so. Wie sehen Sie das denn, positiv oder negativ oder was denken Sie, was da in nächster Zeit noch auf die Praxen zukommt, was da zu erwarten ist?
Stichwort Telematik, da ist ja noch Sand im Getriebe, das hat lange gebraucht. Jetzt haben wir seit kurzem ja das E-Rezept, auch da hakt es noch und grundsätzlich auch die elektronische Patientenakte, auch da haben wir jetzt wieder eine zeitliche Verschiebung. Grundsätzlich ist dieser Weg ja richtig und der wird uns auch früher oder später uns allen helfen, vor allen Dingen hoffentlich den Patienten. Aber der Weg ist lang und dornig und wir alle, glaube ich, erleben, dass das mühsam ist und dass es da auch in der Umsetzung doch eine Menge handwerkliche Probleme noch gibt, die wir in den Praxen nicht zu verantworten haben, die wir aber ausbaden müssen.
Kommen wir nochmal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich Sie sind ja auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Niedergelassene Diabetologisch Tätige Ärzte in der DDG. Was sind denn so die Aufgaben der AG? Was treibt Sie da derzeit um in der AG?
Ja, wir sind ja jetzt nicht auf eine bestimmte Indikation oder eine medizinische Aufgabe beschränkt, sondern wir wollen wissenschaftliches Arbeiten auch im Rahmen der Fachgesellschaft der DDG anbieten. Und insofern findet auch jährlich das Symposium statt. Das wird dieses Jahr wieder auf der Frühjahrstagung in Berlin sein, an dem Donnerstag um 10.30 Uhr lade ich die Kolleginnen und Kollegen, auch natürlich Diabetesberaterinnen und Diabetesberater, auch herzlich zu. Ein Titel wird unter anderem sein über das BCO-Syndrom, wenn wir berichten über Osteoporose im Zusammenhang mit Diabetes und auch Diabetes und Tauchen. Das zeichnet sich durch sehr praxisnahe Vorträge, auch von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen aus. Und anschließend werden wir dann auch unsere AG-Sitzung haben. Und da brauchen wir auf alle Fälle noch engagierte Kolleginnen, die auch mitarbeiten. Und ich habe ja so zwei Herzenssachen, die klangen auch schon an. Das ist einmal, dass wir auch die Adipositas-Therapie in der Diabetes-Schwerpunktpraxis stärken können und wollen. Und das zweite ist auch, dass man noch mehr als bisher auch klinische Studien auch in der Niederlassung anbieten kann. Das sind so zwei Ideen, die ich einbringe. Und ich hoffe und fordere Kolleginnen und Kollegen auf, auch mitzuarbeiten in der Arbeitsgemeinschaft.
Also herzliche Einladung sowohl zum Symposium als auch zur AG. Jetzt möchte ich vielleicht so abschließend zu diesem Themenkomplex noch gern wissen, wie sieht denn so für Sie die ideale ambulante Versorgung von Menschen mit Diabetes in Deutschland aus? Wenn Sie jetzt Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
Ja, also ich wünsche mir, dass die DIGAs auch den Verordner und den Therapeuten auch mit einbeziehen. Ich wünsche mir, dass allgemein digitale Angebote auch angemessen honoriert werden. Dann können wir auch die Kosten, die wir haben für Fortbildung, für Software, können wir auch dann finanzieren. Aber wir brauchen die Leistung, die wir entbringen über diese Wege und diese Medien. Und das brauchen wir im Hinblick auf den Wandel in der Gesellschaft, im Hinblick auch auf die Situation auf dem Fachkräftemangel, sowohl Ärztinnen, Ärzte als auch Diabetesberater im Bereich. Da ist ganz klar, dass wir digitale Angebote brauchen und die wollen wir auch umsetzen. Ja, wünscht ihr was? Da gibt es natürlich noch viel. Eine Software, die alle Systeme integriert und alle Systeme auslesen hilft und kompatibel ist. Also, dass die Unternehmen, sowohl die Software herstellen als auch die Medizinprodukteunternehmen, dass die stärker noch miteinander kooperieren, kompatible Lösungen im Baukastensystem anbieten. Dann wünschen wir uns Schnittstellen zwischen dem Arztinformationssystem und zum Beispiel noch verbessert zum DMP, aber auch in andere Richtungen, Richtung elektronische Patientenakte, dass die funktioniert, dass wir eine Diabetes-Patientenakte bekommen. Also, das Konzert an Wünschen ist lang, aber ich fürchte, kleine Schritte. Und ich bin auch in der Summe sehr zufrieden mit dem jetzigen Status.
Ja, das ist ja interessant, dass Sie da zufrieden sind, denn oft hört man ja auch anderes, beziehungsweise, also ich höre auch oft einfach die Sachen, die Sie angesprochen haben, ne? Diese Interoperabilität, dass man sich wünscht, dass alles ein bisschen mehr integriert ist und so weiter. Dann kommen wir doch ganz zum Schluss nochmal zu was ganz Handfestem, nämlich nochmal zum Thema Hafer. Da sind Sie ja stark engagiert, haben erfolgreiche Bücher geschrieben. Wir nehmen da auch was in die Shownotes natürlich. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie da auch neue Publikationen planen zum Thema. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen und auch nochmal neugierig machen vielleicht so ein bisschen.
Ja, also die Hafertage, das ist ja klassisch, ja, 100 Jahre alt. Und ich glaube, wir alle erleben das jeden Tag, dass Patienten das auch nutzen und auch erfolgreich nutzen. Was jetzt relativ neu ist, eben, ich habe versucht, die Datenlage aufzuarbeiten. Das ist im Dezember jetzt gerade in der Diabetologie und Stoffwechsel erschienen. Langer Artikel, CME-Artikel zum Thema Hafer und Hafer-Beta-Glucan. Also die wissenschaftliche Evidenz, die wir dort haben, die ist ja doch beeindruckend. Und die habe ich dort zusammengefasst, also das als Lektüre und dann vielleicht ein Ausblick in die Zukunft. In der aktuellen Ernährungsmedizin wird in Kürze auch ein Artikel von mir erscheinen, das ist eine Originalarbeit. Und dort habe ich eine Umfrage erstellt mit auch Kolleginnen, Diabetologen, aber auch Diabetesberaterinnen und Ernährungsfachkräften. Da geht es um die Akzeptanz und die Durchführung der Hafertage in Deutschland und das wird jetzt im Frühjahr in aktuellen Ernährungsmedizin erscheinen.
Ja, und dann würde ich natürlich ganz zum Schluss von Ihnen gerne noch wissen, ob Sie auch ein liebstes Haferrezept haben und ob Sie uns das verraten würden.
Ja, also ich mag auch gern was Süßes, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben die Cantuccinis, das ist so ein klassisches Gebäck aus Italien, so modifiziert für das Buch Abnehmen mit der Hawaii-Methode, dass wir da wirklich mit Hafermehl arbeiten, mit Ei und natürlich mit den Mandeln, die klassisch sind. Aber im Ergebnis ist es eine Süßigkeit, keine Frage, aber eine vergleichsweise gesunde, also Cantuccinis, mein Tipp aus dem Buch.
Dann ja, vielen Dank und auch danke, lieber Herr Dr. Keutage, allgemein für das freundliche und interessante Gespräch über die ambulante Diabetologie und dann am Ende auch noch über Hafer. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben und sich Zeit genommen haben für den O-Ton Diabetologie.
Ja klar, ganz herzlichen Dank auch zurück und hat viel Spaß gemacht.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an alle aus dem Metrics-Team, die an diesem Podcast mitarbeiten. An Anna Romalis, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digital-Team und an Günter Nuber und Gregor Hess aus der Redaktion. Und nun sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal und wünsche allen bis dahin eine gute Zeit.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We Care for Media Solutions.